Lass uns noch beten. Danke, himmlischer Vater, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dein Wort haben, in dem du uns zeigst, wie du wirkst. Auch heute wollen wir in dein Wort schauen und einfach staunen, was du tust. Danke, Herr, dass du da bist, dass wir wissen dürfen, dass du immer in unserem Leben bist, dass du eingreifst, dass du stärkst und schützt, dass du ermutigst und tröstest. Danke, dass wir dich erleben dürfen. Bitte segne du uns heute Abend. Amen. Ja, ich grüße euch, die ich sehen kann, und ich grüße auch die, die ich nicht sehen kann. Schön, dass ihr oder dass wir uns so doch noch sehr frei, also unseren Glauben frei leben können, auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist. Nun, wir befinden uns in der Apostelgeschichte in der zweite Missionsreise von Apostel Paulus. Ich hoffe, ich werde das reinbekommen in das heutige Thema. Ich bitte, das Bild einmal einzustrahlen. Apostel Paulus hat schon einen sehr weiten Weg hinter sich. Wir haben in der letzten Bibelstunde, in der wir in der Apostelgeschichte waren, das sind jetzt 2 Wochen her, haben wir uns Antiochia angeschaut. Und Antiochia ist so ziemlich, nur fast die letzte Station, in der Paulus war. Ich möchte mit euch ganz kurz und schnell die einzigen Stationen so ein bisschen durchgehen. Er ging los aus Antiochia, ja, und dann ging er durch Syrien und Zilizien, da steht das, und stärkte die Gemeinden. Dann Derbe und Lystra, da trifft er Timotheus, den er beschneidet und dann mitnimmt auf die Reise. Und dieser Timotheus wird für Lebenszeit ein Jünger. Für Lebenszeit, also den Rest des Lebens, ist er der Jünger von Paulus. Dann Ikonion und Antiochien durchziehen das Gebiet und teilen die Beschlüsse des Apostelkonzils mit. Wenn ihr euch erinnern könnt, waren sie ja in Jerusalem, Paulus und Barnabas, waren in Jerusalem und es ging darum, wie die Heiden mit dem Glauben umgehen sollen, was sie zu befolgen oder was sie halten müssen. Und dann haben sie ja da dieses Konzil gehabt, wo das besprochen wurde. Und dieses Schreiben sozusagen nimmt Apostel Paulus mit und kann damit den Heiden dienen. Er gibt ihnen diese Beschlüsse weiter und hilft ihnen damit. Dann reisen sie durch Phrygien und Galatien, Mysien, Troas. Troas ist uns vielleicht ein bisschen bekannt, weil da bekam Paulus eine Vision, dass ein Mazedonier sagt, komm nach Mazedonien und hilf uns. Und sie haben es vielleicht geprüft, vielleicht auch so verstanden, Gott ruft uns dorthin. Und sie gehen dorthin. Wir wissen, dass er nach Neapolis kommt, dann Philippi, Apollonia, Durchreisestationen sind das nach Thessalonich. So, in Thessalonich sind sie aber nicht lange. Sie verkündigen an 3 Sabbaten und viele Juden und Griechen bekehren sich. Doch dann gibt es einen Aufstand und danach zieht er nach Beröa. Beröa ist uns, denke ich, auch ein bekannter Begriff. Beröa, das ist in die Geschichte eingegangen, ja, dass diese Menschen, die dort waren in Beröa, das wird so gesagt in der Schrift, die waren Verständiger und die haben immer überprüft, ja, überprüft, was Paulus lehrt, ob es denn in den Schriften, ob es wirklich auch so ist. Und das animiert mich jetzt, euch zu sagen, macht es bitte. Wenn ihr das gemacht habt, dann muss euch aufgefallen sein in meiner letzten Bibelbetrachtung, dass ich nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich weiß es nicht, wem ist das aufgefallen? Ihr müsst das prüfen. Ihr müsst das überprüfen. Ich auch. Ich habe gesagt, dass Petrus und Johannes, die sind ja vor dem Tempel und da ist ja ein Lama an den Toren. Und Petrus und Johannes heilen den dort. Und ich habe mit Bestimmtheit gesagt, da steht geschrieben, dass sie voll Heiligen Geistes das gemacht haben. Ich war mir so sicher, dass das da so steht. Und dann habe ich geguckt, es steht da nicht. Es steht später, wo sie sich verantworten, da steht das, dass sie voll Heiligen Geistes antworten. Ja? Nur auf dieser Stelle nicht, das muss ich jetzt bekennen. Ich habe es so mit Bestimmtheit gesagt und ihr habt es mir wahrscheinlich geglaubt, weil ihr dachtet, ihr weiß, was er sagt und ich wusste nicht, was ich sage. Seid wie Beröa, überprüft. Bitte? So, danach gehen sie, von Beröa gehen sie nach Athen. In Athen gibt es eine ganz große Versammlung, wo, na, da gibt es ja viel mehr, aber was so groß ist, das ist, wo Apostel Paulus auf dem Areopag spricht, oder vor dem Areopag spricht, und das ist eine berühmte Predigt, die niedergeschrieben ist, die auch ein gutes Material für Predigten ist. So, und dann nach diesem kommen sie nach Korinth. Und Korinth hatten wir letztes Mal betrachtet, ja, beguckt, ja, oder beschaut, mit Bildern, die präsentiert wurden. Korinth ist uns so ein bisschen präsenter geworden, ein bisschen offener geworden. Und Korinth ist überhaupt eine sehr, sehr interessante Stadt. Ich wollte aber nur ganz kurz dazu was sagen. Katie hat uns über Korinth vieles gezeigt und erzählt. Und merkwürdigerweise habe ich das so gehört, dass Katie sagte, dass da sind 50.000 bis 80.000 Leute damals gewesen, ja, in der Zeit von Paulus. Ich habe gelesen, dass es wohl 100.000 Menschen waren und noch gehört von 700.000. Das muss eine Stadt, die sich sehr gedehnt hat. Also es waren viele Menschen dort, eine große Stadt, für die Zeit sowieso eine Riesenstadt. So, und dort in Korinth hatten wir auch gelesen, dass Paulus dort anderthalb Jahre bleibt, ein Jahr und 6 Monate. So, und dann, da befinden wir uns jetzt, ja, in unserer Reise. Alles, was rot ist, das haben wir hinter uns, oder beziehungsweise Paulus. Wir haben es jetzt nur beobachtet, wir haben es nicht so schwer. Paulus hat in dieser Zeit, ich weiß es nicht genau, wie lange es dauert, es war wohl um die 3 Jahre, diese ganze Reise. Aber bis hier hat er grob gesehen 2880 Kilometer gegangen, wahrscheinlich. Es ist eine beträchtliche Strecke. Nun, auf die Zeit verteilt ist es wohl machbar gewesen. Ich meine, ich will es nicht kritisieren, er hat es ja gemacht. Und dann sind da noch 676 Kilometer auf Schiffen, ja, auf See. Also Paulus ist sehr rastlos gewesen. Ja. Er musste sich wirklich wahrscheinlich zusammenreißen, um irgendwo längere Zeit zu bleiben. So, und was ich noch gerne ansprechen wollte, Jakob hatte uns einen Anstoß gegeben, nachzudenken, warum Paulus bei den Korinthern keine Gaben annahm. Könnt ihr euch erinnern? Ja, er sagte, warum das ist, denkt nach. Nun, ich habe nicht so sehr nachgedacht, ich habe geguckt. Ich habe auch gehört, 2 Möglichkeiten habe ich zur Auswahl. Eine davon kann man mehr oder weniger ablegen, zur Seite legen. So, die erste Möglichkeit. Also die meisten seiner Zuhörer und Mitglieder der Gemeinde, die dann entstanden ist, waren bitterarm. Es scheint ein Widerspruch zu sein zu dem, was Katie sagte, dass es eine sehr reiche Stadt war. Es war auch eine sehr, sehr reiche Stadt durch diese 2 Häfen, durch die Zölle, durch viele Reisenden, durch was sie da gemacht haben an Handel. Das ist ja ein Durcheinander gewesen und da sind ja Völker gewesen, die da gewandert sind nach Ägypten, ja, überhaupt nach Afrika. Und das ist so eine Stelle gewesen, so ein Nadelöhr, wo alles durchging. Da ist dadurch sehr großer Reichtum entstanden. Aber dieser Reichtum betraf wohl nur 10% von der Bevölkerung. Und das ist, das waren meistens Römer, vielleicht wohlhabendere Griechen, aber die dass die Bevölkerung an sich, dieses ärmere Volk, das war auch sehr große Sklaverei. Ja? Sklaverei war sehr, sehr hoch, Kriminalität sehr hoch. Und die Menschen waren sehr, sehr arm. 90% der Menschen, so habe ich das rausgelesen, waren bitterarm. So, und die lebten am Existenzminimum oder sogar darunter, und das könnte eine Möglichkeit gewesen sein, dass Paulus sagt, ihr seid zu arm, also wir lassen es. Nur ich denke, das dürfte viele Länder und Städte so ähnlich haben. Deswegen denke ich, kann man dieses verwerfen, dieses Argument. Ich weiß es ja auch nicht genau, das habe ich so gelesen. Und die zweite Möglichkeit, die habe ich von Alexei Kolomizow gehört. In Korinth gab es ja einen ausgeprägten Sinn für Redekunst. Das haben wir auch von Käthe gehört. Redekunst und griechische Weisheit. Es gab ja da ein riesig großes Podium, wo die Leute ihre Reden zum Besten gaben. So, und das soll wohl so gewesen sein, dass Menschen auch nach dem, was sie dann kosten, ja, wenn man einen anhört, einen Star, irgendwie einen Sänger zum Beispiel heutzutage, einen Sänger oder auch große Prediger, oft muss man Eintritt zahlen. Und je berühmter dieser Artist, dieser Star dann ist, desto mehr muss man auch Eintritt zahlen. Und danach wurde gemessen, wie gut ein Redner ist. Der ist so teuer, also muss er sehr gut sein. Und Paulus soll wohl aus diesem Grund kein Geld genommen haben, um zu zeigen, das Evangelium ist ganz was anderes. Ein völlig anderes Medium, völlig anderes, worum es da geht, dass er kein Geld nahm und zeigte, ich will mich nicht bereichern. Weil das könnte man so verstehen. Ja? Weil das war ganz normal für dieses Volk, für diese Stadt, so zu denken. Ja, der ist teuer, weil man will ihn hören, er ist interessant und er kostet viel. Da muss man was bezahlen, also ist das auch viel wert. Und weil Paulus das nicht genommen hat, ja, hat das viele veranlasst, ihn und auch das, was er sagte, gering zu achten. Das ist eine Möglichkeit, die mir, muss ich sagen, etwas wahrscheinlicher vorkommt. Nur genau weiß ich es ja auch nicht. Das habe ich so gehört. Das könnte ein Grund sein für das, warum er kein Geld nahm. Weil es ist schon auffallend. Nun, und jetzt zu heute. Wir haben eigentlich ein bisschen wenig Zeit für das Ganze. Ich werde erstmal ein Stück lesen. Wir können das in zwei Teile teilen, den Text für heute. Einmal ist es ja die Rückreise. Ja? Das ist diese blaue Linie, die dort ist auf der Karte, wo Paulus von Korinth wegzieht und er scheint in Eile zu sein. Es steht eigentlich so knapp. Lukas beeilt sich, als ob hier schnell noch was aufzuschreiben, dass er jetzt nicht verschwunden war, sondern dass alles geregelt war, nur ganz schnell. Ja. Ich lese ab Vers 18 in Apostelgeschichte 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, wir wissen, insgesamt waren es ja 18 Monate, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber er spricht von ein Jahr und 6 Monate, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien. Und mit ihm Priscilla und Aquila. Ich denke, ich werde lieber gleich die Betrachtung machen, nicht erst lesen. Er nahm also Priscilla und Aquila mit. Wir wissen nicht, warum diese Menschen mitgingen. Warum sie sind ja erst vor kurzem dahin gekommen aus Rom. Ja, sie sind ja vertrieben gewesen aus Rom und kamen erst kurz bevor Paulus dahin kommt, kamen sie dorthin. Und wir müssen bedenken, wenn man irgendwo hinkommt, da muss man was aufbauen. Und sie hatten ja auch ein Geschäft wahrscheinlich, weil sie Arbeit hatten, einen Beruf hatten als Zeltmacher, wo Paulus mitgearbeitet hat. Und das muss man ja auch ein bisschen aufbauen, wenn man jetzt einfach so denkt, so schnell, so ein bisschen Nomaden müssten sie gewesen sein. Da habe ich so einen Eindruck von denen. Also sie gehen mit. Ich weiß es nicht, warum. Vermutet wird hier der Einfluss von Paulus. Wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der von irgendwas sehr begeistert ist, ja, der erfüllt ist mit einer Idee und eine Zeit lang mit einem anderen zu tun hat, dann könnten wir davon ausgehen, dass der andere angesteckt wird davon, von der Idee. Ja, wenn einer sehr viel davon erzählt, dass er, sage ich jetzt mal, als ein nicht gutes Vergleich jetzt zu diesem, nicht passend, ja, aber einfach nur die Idee. Wenn einer viel erzählt von der Türkei, wie schön der Urlaub dort ist, und viel erzählt, und dann kriegt der andere auch Lust dazu. Gut, das ist für Corona-Zeit kein gutes Thema. Aber ich denke, dass Paulus von seiner Aufgabe als Missionar so erfüllt war, dass er darüber gesprochen hat. Und er hatte Zeit, ja, er hatte ja diese Zeit mit denen zusammen gearbeitet. Und das ist eine sehr gute Zeit, um ins Gespräch zu kommen. Wenn man sich trifft mit einem Termin, ist es oft ganz anders, als wenn man zusammenarbeitet. Längere Zeit, dann kommt man ins Gespräch und man sieht auch die Wahrhaftigkeit des Menschen. Ja? Man sieht, wie er wirklich ist. Nicht nur spricht, sondern wie er lebt. Das erkennt man in dieser Zeit. Übrigens, wie wir auf unseren Arbeitsstellen sind. Unsere Arbeitskollegen kennen uns manchmal besser als unsere Frauen, oder? Nun, das ist wahrscheinlich doch nicht ganz so. Aber unsere Arbeitskollegen kennen uns, weil wir viele, viele Stunden mit denen zusammen sind. Und ich denke, das ist davon auszugehen, dass Paulus sie dadurch so ein bisschen als ob motiviert hat, mitzukommen, in diesen Dienst einzusteigen. Und vielleicht sogar, wir wissen nicht, wann sie sich bekehrt haben, ja, wann Aquila und Priscilla sich bekehrt haben, ob sie schon in Rom Gläubige waren oder hier vielleicht durch Paulus, das weiß man nicht. Aber gerade wenn sie durch Paulus bekehrt sind, also gerettet wurden, dann kann man sich das noch mehr vorstellen, dass sie jetzt mitgehen. So, und sie gehen mit. Und dann steht er weiter, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Kenchrea ist einer der Häfen, das ist der östliche Hafen von Korinth. Ja, das ist uns von der letzten Bibelstunde auch erklärt worden und gezeigt worden. Also das ist uns eigentlich schon ein Begriff. Dieses Gelübde, was Paulus hier hat, man geht davon aus, dass es das Gelübde des Nazireas war. Es wird nicht viel gesagt darüber, deswegen ist man ein bisschen am Spekulieren. Ja? Oder man geht dann halt, was die Bibel davon sagt. Und Paulus kennt ja die Schriften. Und deswegen geht man davon aus, dass er dieses alttestamentliche, was man dann gemacht hat, als Nazireer auch gemacht hat. Ich habe gehört, es ist vielleicht, weil er sehr große Probleme hatte. Und dann hat er sich ganz besonders für diese Zeit Gott geweiht. Ja? Mir liegt sogar so ein Gedanke, ist aber nur mein Gedanke, dass wenn man sich Korinth anschaut, historisch ein bisschen mehr davon, ich kann mir vorstellen, dass Paulus sich abgesondert hat, bestimmt noch mehr für Gott, weil dort so ein Sündenpfuhl war in dieser Stadt. Das war so ein schlimmer Zustand in der Bevölkerung, dass er sich dadurch distanziert, geistlich, von diesem Durcheinander und um da rein zu bleiben. Ja? Und Nazirea, wie wir das lesen können, 4. Mose 6, dass Nazirea durften zum Beispiel ihre Haare nicht schneiden. Ja? Die mussten dann für diese Zeit frei wachsen und sie durften nichts vom Weinstock essen oder trinken. Also kein Wein, keine Weintrauben, keine Rosinen, durften sie nichts essen. Es steht da so festgeschrieben. Ja. So, und jetzt lässt er sich die Haare schneiden. Scheren steht hier. Ob er sich die ganz kurz oder nicht. Man sieht manchmal Bilder so in Kinderbibeln oder so, dass Paulus da ganz geschoren ist. Ich habe so eine Bilder gesehen. Ob es so war, weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich nur in seinen, sage ich mal, normalen Zustand wiederbringen lassen, dass seine Haare dann kürzer wurden. Ich weiß es aber nicht. Ich denke, das ist auch nicht weiter wichtig. Wir gehen weiter. Und er gelangte nach Ephesus, das ist in der heutigen Türkei. Über Ephesus werde ich heute nichts sagen, weil es würde den Rahmen noch mehr sprengen. So, und er ließ jene, Aquila und Priscilla, ließ er dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Und wir müssen feststellen, dass das eine übliche Praxis von Paulus war. Ja, immer wenn er in eine neue Stadt kam, ging er erst in die Synagoge. Das lesen wir immer wieder. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich denke, wenn wir uns erinnern, da gab es Stationen, wo er hin wollte, zum Predigen, aber der Geist ließ es nicht zu. Und hier scheint eine Tür offen zu sein. Predige doch. Paulus eilt. Er eilt und er sagt, ich muss dorthin. Ich muss nach Jerusalem, das Fest zu feiern. Wir werden uns wundern, wie schnell das Fest vorbei war. Seine Eile hat, davon geht man aus, auch noch mit dem Gelübde zu tun, das er hat. Ich habe das gelesen, das ist ein Kommentar aus meiner Bibel, dass die mussten innerhalb von 30 Tagen ihren geschorenen bzw. beschnittenen Haare, Kopf präsentieren beim Tempel. In dem Gebot für die Nazireer steht, die mussten ihre Haare mitbringen, die geweihten Haare heißen die dort, und er musste noch einige Opferungen bringen. Ja? Es gab da eine festgesetzte Opfervorgabe, so musste der dann machen. Und vielleicht hat er das gemacht. Vielleicht ging es auch darum, habe ich auch gehört, dass die Schiffe zur damaligen Zeit nur in bestimmten Jahreszeiten gingen. Und das gab ja noch weit zu fahren. Und er wollte ja zum Fest in Jerusalem sein. Und deswegen muss er sich ja daran halten, wann die Schiffe noch laufen. Es ist nicht so gewesen wie jetzt, ja, wo man diese großen Schiffe über das Jahr schicken kann und die laufen immer. Damals war es etwas anders. Und er sagt noch zu diesen in Ephesus, ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, diese lange Strecke, die wir dort gesehen hatten, auf der Karte, die ist hier in ein paar Worten. Ja. Er segelte von Ephesus ab und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf. Lukas ist sehr, sehr knapp hier mit seiner Beschreibung und das wird alles so sehr kurz gehalten. Und er kommt in Caesarea an, so dann zieht er hinauf nach Jerusalem. Dieser Begriff hinauf nach Jerusalem, denke ich, kennen wir. Ja. Es wird ja immer wieder geschrieben, hinauf nach Jerusalem. Jerusalem lag also auf den Bergen oder liegt auf den Bergen. Und man geht nach Jerusalem immer hinauf. Und wenn man von da weggeht, dann geht man hinab. Das liest man nicht nur hier. Ja, ihr könnt es ja überprüfen, wenn ihr mir nicht glaubt. Ihr habt jeden Grund dazu. Jerusalem liegt in den Bergen Judäas in einer Höhenlage von 610 bis 826 Metern über dem Meeresspiegel. So, und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. So viel zu dem Fest, das er dort feiert. Er grüßt die Gemeinde. Natürlich hat er da das Fest dann gefeiert, denke ich. Oder ich gehe davon aus, weil da steht nicht irgendwie, dass da irgendwie was schief ging. Aber es wird nicht weiter erläutert. Er grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. Paulus beeilt sich so sehr. Ja, und jetzt hiermit, dass er nach Antiochia kommt, schließt die zweite Missionsreise ab. Es sind ja viele, ich hatte ja erst erwähnt, 2800 und so weiter Kilometer und jetzt waren es noch von Jerusalem von Jerusalem bis Antiochia, da waren es noch einmal, ich meine 600 Kilometer oder 604 Kilometer steht das hier. Habe ich nicht selber gerechnet. So, und Paulus kann, als ob nicht ruhig bleiben, ja. Er steht, sofort geht das weiter. Es beginnt sofort die dritte Missionsreise. Nun, er bleibt ja eine kurze Zeit da. Er hat ja in Jerusalem war er eine kurze Zeit und in Antiochia ist er auch noch ein bisschen geblieben. Man geht davon aus, dass es ungefähr 9 Monate war. Also von Sommer, meine ich, ein Jahres bis Frühling des anderen Jahres. Blieb er dort. Und dieses, ich sage es jetzt mal so einfach, sein Evangelistenherz brennt für die Menschen, die er besuchen soll, die er stärken soll, die er vielleicht trösten soll, denen er helfen soll. Und er kann nicht lange dort bleiben, zumindest so verstehe ich seine Eile, sein Weiterkommen. So, und da steht, und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Und nun, ja, Paulus beginnt seine dritte Missionsreise und Lukas wendet, als ob seine Aufmerksamkeit jetzt und unsere Aufmerksamkeit jetzt auf eine andere Person. Ja, Paulus lässt er so in seiner Arbeit, in seiner Emsigkeit lässt er ihn arbeiten und richtet nun unsere Aufmerksamkeit auf eine andere Person, eine brillante Person, wenn ihr jetzt das noch nicht sehen könnt, könnt ihr, ja? Was für eine Person ist das? Könnt ihr euch vorstellen? Das ist Apollos. Und Apollos, es wird ein Star. Apollos ist ein Prominenter, sozusagen in unserem heutigen Verständnis. Ja, Lukas zeigt uns nun einen anderen. Dieser Apollos wird nämlich unfreiwillig ein Führer einer Fraktion. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, wahrscheinlich schon. In 1. Korinther 1, Vers 11 steht nämlich, da schreibt Paulus, mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Es gab schon Gruppen. Und da ist dieser Geist diese Denkensart von Korinth. Ja, wir hatten ja erst darüber gesprochen, dass da die guten Redner waren. Und die hatten dann wahrscheinlich auch so eine Anhängerschaften, die man bezahlen musste. Und dieses Denken kam in die Gemeinde. Die haben das genauso mitgenommen. Und sie machen da auch so diese, das ist ja irgendwo eine Konkurrenz, als ob. Ja, weil das erkennt man da aus diesem Brief an die Korinther. Wenn einer sagt, ich gehöre zu dem und ich gehöre zu dem, der ist besser, der ist größer, der ist klüger, der kann besser reden, was auch immer. Und dieser Mann, Apollos, über den geht es jetzt. Vers 24, aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria, das ist eine bedeutende Stadt in Ägypten, gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Beredter ist heute wahrscheinlich nicht mehr so geläufig, dass man so gebraucht, ja? Oder ist das nur unter Philosophen vielleicht mehr? Redebegabt sein, hervorragend in der sprachlichen Ausdrucksweise. Ihr merkt immer wieder, wie ich und vielleicht andere so stolpern mit unserer Sprache. Ja, dass wir mit einmal, der Gedanke ist da, man kann es nicht ausdrücken, weil die Worte fehlen, weil die Verbindung von Gehirn zu Zunge nicht ganz genau passt. Und das ist ein Mensch, wo das passt, der kann sich ausdrücken, der kann ganz gewaltig sprechen, ja, wie das da steht, mächtig war der in den Schriften, aber hier steht ein beredter Mann. Und weiter steht, er war feurig im Geist, ja, aber das gehen wir so durch. Dieser Ausdruck von mächtig, ja, Mann, der mächtig war in den Schriften, dieser Ausdruck wird nur hier verwendet, das habe ich gelesen, und bezeichnet Apollos alttestamentliche Schriftkenntnis. Und dieses Wissen ermöglichte ihm in Kombination mit seiner Redegabe, die jüdischen Widersacher in Grund und Boden zu reden. Diesen Ausdruck, der hat mir gefallen, den habe ich so übernommen. Es ist eine, finde ich, eine starke Aussage, wenn einer so sprechen kann und vor allem, wenn der Recht hat. Ja, das ist schwierig, wenn man dann nicht einverstanden ist mit ihm. Da hast du keine Chance. Vers 25. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn. Er muss die prophetischen Aussagen und Hinweise über den Messias genau verstanden haben, doch nicht weiter als Johannes den Täufer. Er kannte nicht mehr. Ja? Er war feurig im Geist. Mit viel Begeisterung und Überzeugung konnte er die Zuhörer mitreißen, denke ich. Das sagt eigentlich dieses feurig im Geist. Er war ein Redner, richtig ein Speaker, ja, sagt man auch manchmal. Ist nicht ganz deutsch, aber ich meine, das war ein guter Redner, der einen mitgerissen hat. So, und er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und hier wird es etwas merkwürdig. Wenn wir uns vorstellen, Apollos kommt als Mann, als gut sprechender Mann, als sehr kluger Mann, einer, der die Schrift kennt, der ist einer, der richtig leuchtet sozusagen als Redner. Ja? Und nun, Aquila und Priscilla, als sie ihn hören, nahmen sie ihn zu sich, in Russisch steht «не приняли его», ja, nahmen ihn zu sich, ist ja auch eigentlich der gleiche Ausdruck, nur vielleicht noch ein bisschen wärmer. Ja? Sie nahmen ihn auf. Sie haben ihn in ihr Herz aufgenommen. Und man bedenke jetzt diese etwas knisternde Situation. Wenn jemand, der nicht viel, also aus den Reihen sozusagen, ja, einen anspricht, der auf dem Podium steht und der wirklich was zu sagen hat, ja, und sie unterbrechen nicht seine Predigt, so ist es anzunehmen, aber sie haben wahrscheinlich die Möglichkeit gesucht, wo sie ihn vielleicht so ein bisschen abseits abfangen konnten und ihn zur Seite und ihn aufgenommen haben und ihm, wie das steht das da, und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und ich finde, weil die das konnten, sie haben diese zwei, dieses Ehepaar, sie haben ihn aufgenommen in ihr Herz. Und ich denke, da klingt dieses von Paulus, ja, wie Paulus sie beeinflusst hat durch sein Leben, durch diese Zeit mit denen zusammen. Ich denke einfach, dass dieser Einfluss von Paulus hier zur Geltung kam. Und ich finde, dieses muss uns das muss uns irgendwo aufmerksam machen auf unsere, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Ja? Wenn wir einen Menschen, wenn wir irgendwas zu sagen haben, weil er irgendwas Falsches gesagt hat, so wie ich letztes Mal. Ja? Und dann, wenn man dann einfach nur Recht haben will, so wie ich es auch gemacht habe, wenn ich jemanden angesprochen hatte und im Nachhinein, wenn ich das überlege, ich habe das mehr gemacht, ich habe Recht, du nicht. Ich habe ihn nicht in mein Herz genommen. Ich habe ihn nicht helfen wollen in dem Sinne, sondern ich wollte Recht haben. Und hier ist der Geist oder dieses, wie Paulus sie beeinflusst hat, zumindest gehe ich davon aus, aber diese Aquila und Priscilla, die sind so im Glauben gewachsen, dass sie reif sowas machen können. Und ich finde, wie sie diesen Star sanft bearbeiten, ja, wie das hier so steht, eigentlich ziemlich trocken, ja, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Aber wenn wir uns die Emotionen vorstellen, das ist ja von zwei Seiten. Wenn dieses Ehepaar einfach nur zum Beispiel so ein bisschen Neid hätten oder Missgunst, du weißt das nicht richtig. Wir wissen richtig. Wir wissen es von Paulus. Und Paulus hatte Ahnung. Aber sie nehmen ihn auf und legen ihm das einfach aus. Und da wiederum, ja, Apollos ist ja sozusagen ein Star. Nur hat er nicht Starallüren, wie man das manchmal sieht oder hört. Er nimmt diese Belehrung, diese Zurechtweisung vielleicht, nimmt er an. Und das ist ein klares Bild der Jüngerschaft, die Fähigkeit, Korrektur anzunehmen und Kritik zu nutzen, um zu lernen. Ein Jünger lernt, dadurch ist er ein Jünger. Wenn ein Christ nicht mehr lernt, dann ist er kein Jünger. Und Jesus sagte, geht in alle seinen Jüngern, ja, geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, damit sie lernen, weil keiner hat ausgelernt irgendwann. Wir müssen lernen. Und das macht dieser Apollos hier als ein Mensch, der so ein strahlender Redner ist, der so klug ist, aber er nimmt es auf. Er nimmt die Belehrung an. Vers 27, als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Wir wissen später aus dem nächsten Kapitel, dass Apollos in Korinth war. Er war dort, wo Paulus gesät hat. Ja, wo Paulus viel gearbeitet hat, da kommt Apollos hin. Vers 28, denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Was mir hier auffällt, Apollos zieht hier nicht sein eigenes Ding durch. Er wird nicht der Konkurrent von Paulus. Auch selbst in Korinth, wo ein Denken der Rivalität ist, wo Konkurrenz ist, ein normales Denken bei den Menschen, Konkurrenz. Apollos zieht hier nicht sein eigenes Ding durch. Schaut, und Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 6, finde ich bezüglich dieses Bildes jetzt einfach ein wunderbares Konzept. 1. Korinther 3, Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Wenn wir uns vorstellen, Apollos würde sein Ding durchziehen. Paulus hat ja angefangen und Paulus würde anders machen. Und Paulus erklärt hier, wenn wir uns vorstellen, der eine hat was gestreut, ja, gesät, gepflanzt. Ein anderer könnte das vertrocknen lassen. Aber er hat das begossen. Das, was gepflanzt war, gesät war, er hat das begossen, damit das wächst. Der gießt, pflegt, was gesät ist. Die werden dadurch zusammen, also die machen eine Sache. Und ich finde dieses, wie Apostel Paulus das hier beschreibt, das ist ein schönes Gärtnern, ja, wie ein Gärtner es macht. Ich finde das ein Bild, das wir ganz gut verstehen können. Wer begießt, pflegt das, was gepflanzt ist. Und dieses Prinzip müssen wir unbedingt beherzigen. Unsere Arbeit in der Gemeinde, unsere Arbeit darf niemals ein Gegeneinander sein. Es muss ein Miteinander sein. Ein jeder von uns muss mit dem dienen, was er hat. Mit seiner Gabe, mit seiner Begabung und Kraft. Nicht beneiden und bekämpfen, sondern danken für Menschen, die uns und denen wir dienen können. Ich finde, diese Apostelgeschichte ist ein Werk Gottes. Ja, und die heißt ja Apostelgeschichte. In Russisch heißt das Diyanie Svetykh Apostolov, aber man sagt auch Diyanie Svetogo Dukha. Also die Werke oder das Wirken des Heiligen Geistes. So muss das eigentlich heißen, das habe ich gelesen, was über die Apostelgeschichte geht. Und eigentlich müsste die Bezeichnung oder der Name oder die Überschrift sein, das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist, der Heilige Geist verändert Menschen und er verändert so stark den Paulus, er verändert diesen Apollos, verändert Aquila und Priscilla, er verändert dich und er verändert mich. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die wir haben können. Ich möchte auf eins zurückgehen, das habe ich etwas vergessen. Der Einfluss von Aquila und Priscilla oder beziehungsweise Paulus auf Aquila und Priscilla, der sollte uns veranlassen, sehr sorgfältig im Umgang mit unseren Nächsten sein. Mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, damit unser Einfluss Menschen zum Guten, zum Gott wohlgefälligen Denken und Handeln motiviert. Ich finde, wir leben oft, vielleicht nicht offen und wir sagen es auch nicht, aber wir haben Konkurrenz. Wir haben es schwer, wenn jemand anderer was besser kann als ich. Wir haben ein Problem, wenn jemand geehrt wird und ich nicht. Auch wenn wir es nicht sagen, so haben wir in uns drin dieses leise Kratzen. Das ist etwas, was uns dann nicht gefällt und wir möchten selber gerne geehrt werden. Ich denke, es ist ganz klar fleischlich, wenn wir so sind. Und Gott gebe Gnade, dass wir im Geist wachsen könnten. Über eine Aussage möchte ich ganz kurz noch sagen. Paulus schreibt hier oder sagt zu diesen in Ephesus, als sie sagten, bleib doch hier für eine Zeit, ja, oder bleib länger bei uns. Und er will, nein, ich muss weg, ich muss auf jeden Fall nach Jerusalem. Aber er sagt, ich will wiederkommen, zu euch wiederkommen, so Gott will. Und diese Aussage, so Gott will, so kurz sie und knapp sie auch klingen mag, zeigt, dass Paulus sich unter Gott stellt. Wenn Gott will, wird es sein. Er will es zwar auch, aber wir haben gesehen, dass auf Stellen, er wollte dorthin zu predigen und der Geist ließ es nicht zu. Auf eine andere Stelle wollte er hin, es ging nicht, der Geist ließ es nicht zu. Und hier zeigt er, so Gott will, so wird es sein. Wir singen in einem Lied, der Weg des Herrn ist stets der beste. Und sieht der Mensch ihn anders an, ist nur, weil er die ganze Wahrheit nicht klar genug erkennen kann. Und ich denke, wir denken oder wir schauen oft so ganz vor den Berg, so sagt man. Ja, wir können ja auch nicht weiter sehen. Wenn wir wissen, dass wir uns in Gottes Hand befinden, Gott schaut über den Berg. Gott kann es und Gott weiß, was gut ist für uns. Ich wünschte von Herzen, dass diese Gedanken, die wir heute gelesen und gehört haben, in uns bewirken, dass wir uns selbst überprüfen, wie ist mein Verhalten meinem Nächsten gegenüber. Gott zeigt uns manchmal in kleinen Dingen, wie wenig sensibel oder Sensibilität wir besitzen, wie viel Gott an uns noch machen muss, um uns reifer werden zu lassen. Lass uns an Aquila und Priscilla lernen, die, denke ich, von Paulus gelernt haben. Und Paulus sagt an einer Stelle, lernt von mir. Ja? Bitte? Jesus sagt, lernt von mir. Und Paulus sagt, ahmt mir nach. Ja? So wie ich Christus. Ja, das stimmt. Danke für die Korrektur.